Aber es ist so ermutigend, wenn man auf das achtet, was heute Morgen schon alles da war. Es ist so stark, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, der heute zu uns spricht und redet. Und das hat er heute schon so getan, durch die Einleitung, durch die Geistesgaben. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn man merkt, dass man, wie Gott und der Heilige Geist alles zusammenführt, man auf einmal merkt, hoppla, das passt ja alles, auch die Liedtexte irgendwie zur Predigt. Und man hat es aber nicht abgesprochen, aber der Heilige Geist führt das alles zusammen. Und es ist immer wieder schön und ermutigend, wenn man das so erleben kann. Genau. Wollt ihr nicht ein bisschen aufrücken? Weil also ich würde wirklich lieber zu euch predigen wie zu leeren Stühlen. Also ist alles freiwillig, aber wenn man hier vorne steht und man muss erstmal die Stuhlreihen überwinden, die leeren, um bei den Menschen anzukommen, zu denen man eigentlich reden möchte. Das ist genau. Vielen Dank euch. Super. Das ist dann einfach irgendwie leichter, Verbindung aufzubauen. Ich danke euch, vielen Dank. Genau, es gibt so Tage als Christen, ich glaube, die kennen wir, wo wir uns wie in so einem Flow befinden und wo wir so richtig merken, dass wir Rückenwind des Heiligen Geistes haben und wo wir uns so fühlen, so wie es bei Josef heißt, alles aber, was er anpackte, gelang ihm, weil Gott mit ihm war. Und es sind gute Tage, die habe ich am liebsten. Aber es gibt auch diese anderen Tage, wo irgendwie nichts so richtig funktioniert, wie man sich das so vorgenommen hat. Und man denkt so, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie ist der Wurm drin. So diese Tage, wo man so ganz motiviert an eine Aufgabe rangeht und trotzdem scheitert. Oder es gibt Tage, wo man ja irgendwie fähig wäre, diese Aufgaben zu bewältigen, aber man ist total unmotiviert, weil man diesen Berg vor sich sieht und weiß, da muss ich jetzt irgendwie hoch. Und dann gibt es diese Tage, wo irgendwie beides zusammenkommt. Ich denke, boah, ich fühle mich unfähig, ich fühle mich irgendwie nicht kompetent genug, dieser Aufgabe nicht gewachsen genug und motiviert anzufangen bin ich eigentlich irgendwie auch nicht. Und meine Predigt heute Morgen heißt, motiviert, aber unfähig, fähig, aber unmotiviert oder sogar unmotiviert und unfähig. Und die Frage ist, kann Gott trotzdem was draus machen? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen. Natürlich ist die Antwort ja, ist ja klar, sonst wäre es eine wirklich schlechte Predigt. Wir wollen ja auch ermutigt werden. Aber ich glaube, wenn wir in so einer Situation drinstecken, dass uns dieses kurze Ja, was wir uns mal schnell sagen können, nicht sofort reicht, um unser Innerstes zu beruhigen. Aber ich glaube, was hilft, ist, dass wir uns erinnern an Situationen in unserem Leben, wo Gott schon gewirkt hat, wo Gott schon eingegriffen hat. Wenn wir uns an all das erinnern, was Gott in unserem Leben schon mit uns gemacht hat. Also ich zitiere das ja immer mal wieder gern, mich beeindruckt da so sehr David, der ja gesagt hat, der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und der Bären geschützt, er wird mich auch vor Goliath beschützen. David wusste, beim Löwen war Gott bei mir, beim Bären war Gott bei mir, deswegen auch bei Goliath, ganz klar. Und es hilft in diesen Zeiten zu sagen, da war Gott bei mir, da war Gott bei mir. So wie es in dem Psalm, in dem Lied heißt, Seele, vergiss es nicht. So wie wenn dich jemand am Kragen packt und sagt, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Weil ich glaube, ein Schlüssel ist, das nicht zu vergessen. Uns immer wieder zu erinnern, in den Zeiten, wo es irgendwie sich nach Wüste anfühlt, wo es sich nach Trockenheit anfühlt, wo es sich anfühlt, als geht so langsam der Treibstoff aus, zu sagen, Seele, vergiss nicht. Dein Gott ist da. Er war gestern bei mir, er ist heute bei mir und er wird auch morgen bei mir sein. Danke. Ich habe mich diese Tage auch wieder so erinnert an eine Station in meinem Leben, wo Gott bei mir war. Situationen in meinem Leben, wo es irgendwie auch nicht so geflutscht hat, wo es irgendwie schwerfällig war und Gott hat mich erinnert an diese Situationen und ich habe gemerkt, Mensch, da war es doch so und Gott hat mich durchgeführt. Und da war es doch so und Gott hat mich durchgeführt. Und das hat Gott dazu benutzt, um mich im Heute, im Hier und Jetzt zu ermutigen. Ich möchte mit euch mal so ein, zwei Situationen aus meinem Leben angucken und wie Gott da einfach durch Zerbruchssituationen einfach gewirkt hat und mich weitergeführt hat. Ich habe damals als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei einer Softwarefirma gearbeitet als Webdesigner und das war das, was ich immer machen wollte. Ich wollte immer Webdesigner werden, Softwareprogrammierer und Gott hat mir geholfen, da in diesen Job reinzufinden. Also es war auch total von Gott geführt und ich wusste, ich bin da am richtigen Platz. Das war mein Traum, das war das, was ich immer tun und machen wollte. Und dann von heute auf morgen war es dann so, der Chef kam zu mir und hat gesagt, ja, wir haben uns irgendwie verspekuliert, die Firma ist Konkurs und du kannst am Montag aufs Arbeitsamt gehen und dir einen neuen Job suchen, weil hier geht es nicht weiter. Und das Problem war, das war mitten in der Ausbildung, kurz vor der Zwischenprüfung und dann haben natürlich die gesagt, naja, ohne eine Firma, die dich zur Zwischenprüfung anmeldet, kannst du nicht weitermachen. Das heißt, von heute auf morgen war die Ausbildung gescheitert, weil ich innerhalb von 2 Wochen keine andere Firma finden konnte. Und es war eine echte Zerbruchssituation in meinem Leben. Und ich habe echt gesagt, Mensch, ich verstehe gerade irgendwie die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, du hast mich doch hingeführt zu diesem Job. Das war doch auch dein Weg, das war doch auch dein Wille. Und jetzt stehe ich hier vor den Scherben und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und habe Gott gefragt. Und dann habe ich was sehr Kühnes gemacht. Ich habe gesagt, okay Gott, ganz egal, wie es weitergeht, aber ich gebe mein ganzes Leben mit allem, was ich bin, gebe ich dir. Und zeig mir eine Perspektive, zeig mir deinen Plan für mein Leben. Und ganz egal, was du mir zeigst, ich werde es tun. Und es ist sehr naiv zu glauben, dass man sowas beten kann, ohne dass Gott antwortet. Und Gott hat geantwortet. Ich habe damals einen Gottesdienst besucht, wo Schüler da waren aus Beröa, aus der Bibelschule und die haben diesen Tag gestaltet und ich fand es okay, ich fand es ansprechend, aber mehr auch nicht und dann sagt Gott zu mir in diesem Gebet, erinnerst du dich an die Studenten von Beröa? Das möchte ich auch für dein Leben. Ich möchte, dass du dahin gehst, dass du dort studierst und dass du das machst und ich dachte, oh echt und so. Und ich war eigentlich froh, jetzt die Schule bald hinter mir zu lassen. Ich war nie so richtig gerne auf der Schule. Ich war immer so der Praktiker mehr. Und dann habe ich mir die Homepage angeguckt und so von der Bibelschule und so und habe gesehen, ich muss da Hebräisch lernen und Griechisch lernen und ich bin überhaupt nicht der Sprachentyp. Und ich dachte, das kriege ich nie gebacken. Das kriege ich nie hin. Und da habe ich das nochmal überprüft und geprüft. Und Gott hat aber deutlich in mein Leben hineingesprochen, dass das tatsächlich der Weg ist, den er mit mir gehen möchte. Ich habe meinem Jugendleiter damals in der Zeit gesagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich stehe vor dem Scherbenhaufen meines Lebens. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und ich habe ihm nichts von meinem Zwiegespräch mit Gott erzählt. Dann sagt mein Jugendleiter zu mir, du hast dir eigentlich schon mal überlegt, nicht mal auf die Bibelschule zu gehen. So Beröa, da sind jetzt bald die Kennenlerntage. Und ich sage so, warum sagst du das jetzt? Und ja, er sagt so, ja, das sage ich jetzt nicht jedem, sondern er hat ja einfach den Impuls gehabt, mir das weiterzugeben. Und ich dachte, okay, scheinbar hat Gott da was vor. So. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und bin dann diesen Weg gegangen. Und Gott hat das einfach dann ermöglicht. Das war so das erste Mal, wo Gott, sage ich mal, meinem Leben eine entscheidende Richtung gegeben hat, so nach der Bekehrung natürlich, ne? Wo ich gewusst habe, okay, wo will Gott mit mir hin? Und dann war ich auf der Bibelschule und so und auch dort, wie soll ich sagen, war es jetzt nicht herausforderungslos, sondern Griechisch und Hebräisch, wie ich dachte, haben mir schon irgendwie auch zu schaffen gemacht. Und ganz oft dachte ich echt, oh, schaffe ich das alles? Kann ich die ganzen Anforderungen erfüllen, die Gott an mich gestellt hat? Aber ich wusste, ich bin aus einem Grund in dieser Bibelschule, weil Gott mich haben wollte. Ohne das wäre ich da nicht hingegangen. Und dann, wo es schwierig wurde, konnte ich mich da draufstellen und gesagt, okay Gott, ich bin nicht hier, weil ich das wollte, weil ich dachte, ich bin der Herr, der hier durchrennt, sondern ich sehe meine Inkompetenz. Ich sehe die Dinge, ich weiß, was ich gut kann und ich weiß, was ich nicht gut kann. Und viele dieser Fächer, Sprachen, gehören absolut zum Zweiten. Also ich komme da nicht durch, wenn du nicht eingreifst. Und ich habe in dieser Zeit erlebt, dass Gott Gnade geschenkt hat bei der einen oder anderen Prüfung und dass ich es tatsächlich dann geschafft habe. ich habe dort immer wieder erlebt, dass mir das Wasser sprichwörtlich oft bis zum Hals stand und dass ich aber in dieser Situation Gott einfach um Hilfe bitten konnte. Was für mich auch immer herausfordernd war, war von daheim wegzugehen und meine Familie einfach allein zu lassen. Also nicht Anna und meine Kinder gab es ja noch nicht. Anna war noch nicht verlobt und so weiter. Aber ich meine jetzt meine Mutter und meine Brüder. Es war immer eine herausfordernde Situation zu Hause mit der Firma, mit der Schreinerei und mit das Haus verlieren. Und das war eine ganz, ganz schwierige Situation mit Verschuldung und ich will da gar nicht so viel erzählen. Aber da waren einfach Schwierigkeiten da. Und als ich ging, hat Gott mir gesagt, okay, wenn du gehst, dann verspreche ich dir, dass ich mich um alles andere kümmere. Ich kümmere mich um deine Familie, um deine Mutter, um deine Brüder und du kannst gehen. Und dann war eine Situation, wo ich auf der Bibelschule war und dann ging es meiner Mutter und eine Zeit lang ziemlich schlecht. Und dann war ich total aufgelöst und ich bin rausgegangen. Es war wirklich so wie in so einem Film, ne? So in der Nacht, Regen, bin ich raus ins Gebet und so. Und ich habe zu Gott geschrien und gesagt, Gott, du hast doch versprochen, dass du dich, wenn ich gehe, dass du dich kümmern wirst. Du hast doch ver... Und weiter kam ich nicht, weil Gott mir sagte, ich halte meine Versprechen. Wumm. Und das so deutlich. Und ich wollte so richtig loslegen und ihm alles sagen. Und ich habe es nicht auf mehr geschafft, weil Gott so deutlich gesagt hat, ich halte meine Versprechen. Und mein Sturm hat sich beruhigt. Und ich habe das bis heute immer wieder erlebt, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Er hat gesagt, ich halte meine Versprechen. Und dann hat er mir gesagt, und dann hat er mich danach gefragt, habe ich dich jemals bisher im Stich gelassen? Und ich habe gesagt, Gott, nee, niemals. Niemals hast du mich im Stich gelassen. Oder gesagt, das werde ich auch jetzt nicht tun. Und das habe ich immer wieder später in meinem Leben erlebt, dass Gott mir so begegnet ist, dass er mir gesagt hat, wieder neu gesagt hat, ich lasse dich nicht im Stich. Und vielleicht hast du Situationen heute Morgen vor Augen, wo du denkst, sieht Gott überhaupt, was bei mir los ist? Sieht Gott meine Sorgen? Sieht Gott meine Probleme? Wie die Jünger, die da in Seenot waren und die geschrien haben, wir gehen unter, siehst du es denn nicht? Jesus sitzt, liegt da mit dem Kopf auf dem Kissen, macht sich da gemütlich und die sind am Absaufen, siehst du es überhaupt? Und Gott sagt, ja, ich sehe es. Ich sehe deine Situation und ich sehe deine Herausforderung. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, ich lasse dich nicht allein. Wenn du Jesus in deinem Boot hast, dann darfst du darauf vertrauen, dass er dich auch beim größten Sturm nicht absaufen lässt, sondern dass er dir beisteht in diesen Situationen. Das heißt nicht, dass unser Leben immer leicht ist, aber das heißt, dass wir jeden Tag neu Gottes Hilfe suchen dürfen. Dass wir jeden Tag neu erleben dürfen, dass er uns Kraft gibt, um durch unsere Schwierigkeiten hindurchzukommen. Das erste Praktikum damals, das ich von der Bibelschule aus gemacht habe, das war gleich Osten, Gemeindegründung. Und es war ein Ehepaar, das versucht hat, da irgendwie Fuß zu fassen. Und ich kam dort dahin geschickt zu diesem Ehepaar. Ja, unterstützt die mal da bei der Gemeindegründung und so. Und es war echt herausfordernd. Die hatten eine ganz, ganz kleine Wohnung. Und in dieser Wohnung war so ein kleines Büro und so. Und in diesem Büro gab es so an der Seite so eine Nische, so von 2 Metern. So eine Nische. Und da haben sie gesagt, das wird jetzt die 8 Wochen dein Zimmer. Und da gab es dann so ein, das Zimmer war so breit, dass da halt ein Schreibtisch gerade so reinpassen konnte. Und das Bett war ein Schrankbett. Wenn ich geschlafen habe, habe ich das dann so runtergeklappt und dann konnte ich da gerade noch so drin schlafen. Und vorne war so ein Holzrolladen, um das so mal abzutrennen, so ein bisschen Privatsphäre und so. Und da war ich dann irgendwie 8 Wochen und dachte, boah, Gott, ich habe zu dir ja gesagt, was kommt jetzt? Und ich habe aber auch die Leidenschaft von diesem Ehepaar erlebt und sie haben dann über Royal Ranger Arbeit angefangen, da einfach die Kinder zu gewinnen. Und Royal Rangers ist sowas Tolles, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber das ist so stark, was dadurch entsteht einfach. Und da durfte ich das dann die 6 Wochen irgendwie mitmachen und dort auch in meiner gefühlten Inkompetenz irgendwie erleben, dass Gott mich da gebraucht hat. Mein zweites Praktikum habe ich mir gesagt, okay, wenn ich es mir raussuchen darf, ich will auf jeden Fall Süddeutschland. und ich würde gern was mit Jugendarbeit machen. Und dann hat mein Praktikumsleiter gesagt, ja klar, das können wir, also der das die Praktikas verteilt von der Schule, das können wir irgendwie einrichten. Hat gesagt, guck mal, ich sehe hier Internationale Christengemeinde Freiburg, die suchen einen Praktikanten für die Jugendarbeit, da schicke ich dich hin, das passt doch. Und dann kam ich da hin und so und da haben die gesagt, so schön, dass du da bist. Also die Situation ist folgende, wir haben hier keine Jugendarbeit. Aber wir wollen, dass du eine startest. Okay, ja, klar, ich bringe ja so viel Erfahrung mit. Ich habe schon so viele Jugendarbeiten gestartet. Und das geht nicht. Wie soll ich alleine innerhalb 8 Wochen eine Jugendarbeit starten? Und was passiert nach den 8 Wochen? Wie soll denn das nach den 8 Wochen weitergehen, wenn ich wieder gehe? Und ich habe zu Gott gesagt, das funktioniert nicht. Dieser Schuh ist viel zu groß für mich. Was hast du dir dabei gedacht? Und Gott hat mir gesagt, was willst du denn mit einem passenden Schuh? Völliger Blödsinn. In einen passenden Schuh kannst du nicht hineinwachsen. Und wenn ich dich weiterführen will, dann brauchst du Schuhe, die zu groß sind. Weil ich will, dass du in diese Schuhe reinwächst. Stück für Stück. Und es hat mich so ermutigt, dass Gott uns auch herausfordert. Manchmal haben wir das Gefühl, dass er uns überfordert. Aber er traut uns was zu. Er will mit uns sein Reich bauen. Trotz aller Unzulänglichkeiten und trotz den Inkompetenzen oder den Dingen, wo wir denken, irgendwie hat das Gott, glaube ich, vielleicht hier die Profile verwechselt oder so. Oder irgendwas ist da durcheinander geraten oder so. Aber Gott macht auch in dem Punkt keine Fehler. Und es ist so wichtig, ihm zu vertrauen. Und dann weiß ich bei diesem Praktikum, den zweiten Tag, wo ich dann da war in diesem Praktikum, wo der erste Schock sich ein bisschen gelegt hat, haben wir dann eine Gebetszeit gehabt und wir kommen dann raus nach dieser Gebetszeit, dann steht da so ein mittelälterer Herr in der Gemeinde und so und hat sich vorgestellt, sagt, ja, er ist jetzt hierher gezogen und so weiter und er wollte sich jetzt mal halt hier diese Gemeinde halt mal angucken. Und um es jetzt irgendwie kurz zu machen, diese Person wurde zu einer Schlüsselfigur für die Jugendarbeit dort vor Ort. Der hatte Erfahrung gehabt im Bereich Jugendarbeit, der hat ein Herz dafür gehabt, aber er brauchte jemanden, um dort anzudocken. Und ich war dann der Praktikant, an dem er andocken konnte. Und wir haben dann gemeinsam dort eine Jugendarbeit gestartet innerhalb dieser 8 Wochen. Und als ich ging, konnte er diese Jugendarbeit fortsetzen. Und Gott hat es genauso geplant, Zeitpunkte und so weiter, wann wer wen trifft. Und es ist eine völlig verrückte Geschichte. Und auch verrückte Geschichte, dass diese Gemeinde gesagt hat, ja, dieser Mann war ja für die eigentlich unbekannt. Also, dass sie dann dem letztlich die Jugendarbeit überlassen haben, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber Gott hat es so geführt und es war so deutlich, seine Handschrift zu sehen, dass ich ihn als Praktikant damit reinnehmen konnte. Das hatten sie erlaubt. Dann haben sie gemerkt, das hat sich so toll entwickelt innerhalb der 8 Wochen. Klar, der führt es fort. Und es gibt so Situationen, wo wir denken, boah, wie soll das gehen? Das funktioniert nicht. 8 Wochen Jugendarbeit, keine Chance. Aber weil Gott da war, war das Unmögliche möglich. Wenn Gott mit uns ist und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir erleben, dass nichts unmöglich ist und dass wir mit seiner Hilfe sprichwörtlich alles erreichen können. Ich möchte heute Morgen 2 Personen aus der Bibel angucken, eine aus dem Alten Testament, also eine aus dem Neuen Testament, wo wir das sehen, dass da auf der einen Seite irgendwie Unfähigkeit da ist, in gewisser Weise eine Art Inkompetenz, aber dass Gott mit denen ihr Reich gebaut hat. Die erste Person, die ich mit euch angucken möchte, war eigentlich fähig, aber total unmotiviert. Und das war Gideon. Gideon, der Feigling. Wenn wir im Buch Richter das mal lesen, wie es da mit Gideon losgeht, da heißt es folgende Situation war, die Israeliter wurden von den Midianitern bedrängt. Und als diese Bedrängnis immer größer wurde, da heißt es in Richter 6, Vers 6, da aber schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und daraufhin beruft Gott Gideon. Und es ist auch so eine Wahrheit, die wir immer wieder in der Bibel lesen, wo das Volk nach Gott schreit und Gott sagt, und ich höre. Ich habe dein Schreien gehört und dann arbeitet Gott an dem Plan um dann zu helfen. Das haben wir immer wieder, wir haben das bei Mose und so weiter, wir haben es hier bei Gideon und so weiter und das dürfen wir auf unser Leben anwenden. Du darfst zu Gott schreien, Tag und Nacht wie diese Witwe und Gott will hören und Gott will antworten. Und in Richter 6 lesen wir dann, und der Engel des Herrn, er kam und er setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte zu Joas, dem Abisritter, und sein Sohn Gideon, er drosch den Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr aber ist mit dir, du tapferer Held. Du tapferer Held. Aber warum war er ein Feigling? Es heißt hier in Vers 11, er drosch Weizen in der Kälte. Also normalerweise hat man den Weizen auf dem Feld gedroschen. Idealerweise noch irgendwo auf einem Hügel, dass wenn man dann quasi das dann hochgeworfen hat, dass dann ein Wind kommen konnte und der Wind dann die Spreu weggeweht hat. Deswegen hat man das auf dem Feld gemacht, idealerweise, wie gesagt, auf dem Hügel. Aber Gideon hat es nicht gemacht. Gideon hat den Weizen in der Kälte gedroschen. Und warum hat er das getan? Sicherlich, weil er Angst hatte. Die Situation damals war folgendes. Das Volk Israel hat hart gearbeitet, hat alles gemacht, damit es eine gute Ernte gibt. Also den Boden bestellt, gesät und so weiter und so weiter. Die ganze Mühe und die ganze Arbeit gehabt. Und immer dann, wenn das Feld so richtig schön zur Ernte bereit war, dann kamen die Midianiter, diese Räuberbanden, die sind eingefallen und die haben ihnen alles weggenommen. Und dann haben sie es nicht für sich gehabt, sondern sie haben einfach nur für den Feind es gearbeitet. Und hat Gideon gesagt, ich dresche am besten noch auf dem Hügel, wo mich jeder sehen kann, wo von Weitem die sehen. Und dann kommt die Räuberbande. Nee, das hat er nicht gemacht. Und er hat dann versucht, möglichst heimlich dieses Weizen quasi in Sicherheit zu bringen und hat es heimlich in der Kälte gedroschen, verborgen vom Blick der Öffentlichkeit. Und ich finde, dass diese Stelle auch so sehr zeigt, dass Gott irgendwie Humor hat. Ich stelle mir die Situation immer irgendwie so vor, wie Gideon da guckt irgendwie, ist auch keiner da und kommt auch keiner und irgendwie kein Midianiter zu sehen und er schnappt sich so mehrere Bündel von diesem Weizen, von diesem Ehren und er bringt es da irgendwie in seine Kälte in Sicherheit, macht die Tür hinter sich zu und denkt, boah, hab's geschafft, mich hat keiner gesehen. Und in dem Moment kommt der Engel und sagt, Gideon, du tapferer Held. Da wird man in dem Moment so denken, ist das jetzt hier Comedy oder was passiert hier? Also ist das, genau, das kann man sich wirklich fragen. Ja, zeigt Gott hier, dass er Ironie hat. So sagt Gideon, mein tapferer Held. So ein bisschen ein Späßle gemacht, um ihn vielleicht in seiner Angst aufzumuntern. Aber ich glaube, das war nicht der Punkt. Ich bin überzeugt davon, dass das nicht ironisch war und dass Gott ihm das nicht gesagt hat, um ihn irgendwie zu hänseln, sondern ich bin überzeugt davon, dass Gott in Gideon was gesehen hat, was Gideon in dem Moment selber noch nicht ausgefüllt hat. Ich bin überzeugt davon, dass Gott Gideon angeguckt hat mit anderen Augen. Wir lesen das bei David zum Beispiel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott, er sieht das Herz an. Und wir sehen in diesem Tatsachenbericht diesen Feigling. Wir sehen das, was vor Augen ist, aber Gott sieht durch den äußeren Schein mitten ins Herz. Und Gott, er sieht Gideon und er schaut ihn an und er sagt, du bist mein tapferer Held, weil er das in ihm gesehen hat, weil er in ihm das Potenzial erkannt hat. Und so oft, da stehen wir vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens, wir stehen vor den Dingen, wo wir denken, der Schuh ist zu groß, das kann nicht funktionieren, das kann nicht klappen. Und wir sehen das, was wir vielleicht über uns selber denken, was vielleicht auch andere Menschen über uns ausgesprochen haben, so Namen, die wir vielleicht gekriegt haben von irgendwelchen Leuten. Aber Gott sagt, was er wirklich sieht. Er sagt, mein tapferer Held. Und Gideon, ich glaube, er musste sich darauf einlassen. Er musste verstehen, Gott denkt wirklich so über mich. Und er möchte mich als tapferen Helden gebrauchen und haben. Und ich möchte den Plan Gottes für mein Leben annehme, auch wenn ich mich überhaupt nicht wie dieser Held fühle. Aber Gott spricht es in mein Leben hinein. Und heißt es, Richter 6, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Ja? In dieser deiner Kraft. Also der hatte die Hosen gestrichen voll. Und Gott sagt, geh hin in dieser deiner Kraft, denn du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Fragezeichen. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Auch das erinnert ein bisschen an David. Ne? Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Weil ich mit dir sein will. In dem Moment der Berufung war Gideon nicht der tapfere Held, das steht außer Frage. Er war ein Feigling, er war ein Angsthase, vielleicht in Gottes Augen fähig, aber durch seine Angst war er völlig gelähmt und völlig unmotiviert, diesen Auftrag anzunehmen. Fähig, aber unmotiviert. Aber Gott begegnet ihm und sagt ihm, tapferer Held. Nicht als billige Ermutigung, nicht als Schulternklopfen, komm, du schaffst es schon, mein Kleiner, ich bin doch da. Sondern weil er das Potenzial in ihm erkannt hat und weil er dieses Potenzial in Gideon entfalten wollte und zur Vollendung bringen wollte. In dem Lexikon im RGG, da heißt es über Gideon, er aber war die bedeutendste der großen Rettergestalten des biblischen Richterbundes. Er war die bedeutendste der großen Rettergestalten des biblischen Richterbuchs. Also steht im Lexikon, ist also Fakt. Gott hat also recht. Wie kann es auch anders sein, ne? Gideon war jetzt letztendlich wirklich dieser starke Held. Aber er wurde das nicht von heute auf morgen. Wenn wir weiterlesen, da gehe ich jetzt gar nicht so tief rein, aber wenn wir die erste Aufgabe, die Gideon bekommt, ist, dass er dieses Aschera, dieses Götzenstandbild umwerfen soll, also das kaputt machen soll. Und da heißt es dann in Vers 27, weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Also, es ist nicht so, dass die Begegnung mit dem Engel alles verändert hat. Jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es begriffen, jetzt bin ich motiviert und jetzt weiß ich das. Wie als Mose die Berufung durch den Busch kriegt und was hat er gesagt? Ich kann aber nicht reden. Und Gott muss immer wieder bestätigen. Das kenne ich aus meinem Leben. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, und Gott muss sagen, ich habe gesagt, ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin bei dir. Geh, es kommt nicht auf dich an, es kommt auf mich an. Und ich bin bei dir und geh und geh und geh und ich weich nicht von deiner Seite. Und es tut so gut, wenn in diesen Situationen Gott wieder ins Leben spricht, du bist mein tapferer Held. Und das ohne ein komisches Grinsen, wo du denkst, ja klar, sondern nein, so sehe ich dich, so denke ich über dich. Das sind meine Augen der Liebe, mit denen ich dich angucke. Und das, was ich in deinem Leben und in deinem Herzen sehen kann. Ich möchte noch auf Petrus kurz eingehen. Wenn wir auf Petrus gucken, sehen wir ein gutes Beispiel von motiviert, aber unfähig. Als Jesus Petrus das allererste Mal trifft, da sagt er was zu ihm? Wie begrüßt er ihn? Mit welchen Worten? Als Jesus Petrus das erste Mal trifft? Ja, Fels ist das Stichwort. Er sagt zu ihm, du bist Simon, Jonas Sohn, und er sagt ihm dann direkt bei der ersten Begegnung, du aber sollst Kephas heißen. Er trifft Petrus und sagt ihm direkt, du sollst Felsen heißen, du bist mein Felsen. Das sagt er ihm bei der allerersten Begegnung. Da gab es nicht irgendwie so ein Praktikum, jetzt gucke ich mal, jetzt gehe ich mal mit 3 Wochen mit den Jüngern und dann trennen wir mal die Spreu vom Weizen, dann gucken wir mal, wer wird vielleicht mal der Fels oder so oder wer wird mal das Haupt. Ohne Praktikum, ohne, wie sagt man, Probezeit oder sonstiges, er trifft ihn und er sagt, du bist mein Felsen. Von vorne an hat er ihn dazu bestimmt. Und Petrus, er war jemand, der war total motiviert, der war immer vorne dabei, hat gesagt, Jesus, wenn alle dich verlassen werden, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich gehe sogar mit dir bis in den Tod, wenn alle anderen gehen, ich bleibe bei dir. Er hat den Mund ganz schön voll genommen, Und was sagt Jesus, noch ehe der Hahn kräht, du wirst mich dreimal verraten haben. Und genau so ist es gekommen. Petrus war am Anfang seiner Laufbahn alles andere als ein Fels. Ein Fels ist stabil, der wankt nicht. Ein Fels ist beständig, der knickt nicht, der bricht nicht ein. Und Petrus, er bricht hier ein, volle Kanne. Es gibt ein paar Verfilmungen, wo man das sieht, wie Petrus so richtig am Weinen ist und richtig am Boden zerbrochen ist, weil er so schlimm für ihn ist, dass er in diesen Punkten versagt hat und dass er es einfach nicht geschafft hat. Und ich bin überzeugt davon, Petrus, als er das gesagt hat, wollte er nicht irgendwie mal ein bisschen angeben, ich gehe mit dir in den Tod, sondern ich bin überzeugt davon, das war ehrlich. Das war das, was er wirklich wollte. Das war sein Herz, das wollte er tun, das wollte er für Jesus geben. Und dann hat er aber die Situation unterschätzt, sich überschätzt. Dann kam es mit der Angst zu tun, als die ihn gefragt haben, du gehörst doch auch dazu? Da ist er eingeknickt. Ich habe noch einen schlauen Satz gefunden, den möchte ich euch noch sagen. Doch es ist besser, ein Nachfolger zu sein, der Fehler macht, als ein Mensch zu sein, der den Fehler macht, nicht nachzufolgen. Nochmal. Doch es ist besser, ein Nachfolger zu sein, der Fehler macht, als ein Mensch zu sein, der den Fehler macht, nicht nachzufolgen. Jesus, er sagt, ich bin der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er sagt, ich bin der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Und dann, wenn wir zerbrochen sind, dann, wenn wir auch vor unserer Sünde stehen, vor unserem Versagen, wie es bei Petrus der Fall war, da tritt Jesus für uns in den Riss. Jesus, er sagt zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das spricht Jesus ins Leben von Petrus hinein und das spricht Jesus heute Morgen auch in unser Leben hinein. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da, wo wir schwach sind, da, wo wir Fehler haben, da, wo wir nicht weiterkommen, da tritt Jesus für uns in den Riss. Und als die sich dann wiedersehen, da stellt Jesus Petrus nur eine einzige Frage, nämlich, Petrus, liebst du mich? Er hält ihm nicht seine Untreue und sein Versagen vor. Petrus, ich habe es dir doch gesagt, wie es kommt. Siehst du jetzt ein bisschen Piano weiter, gell? Lass die anderen auch mal mehr machen und wie auch immer, keine Ahnung, jetzt gehst du mal in die zweite Reihe. Nein, liebst du mich? Liebst du mich? Das ist alles, was dann noch wichtig war. Das ist alles, was er von ihm wissen wollte. Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Neben allem, was ich falsch mache, neben allem, wo ich jetzt echt versagt habe, wieder und wieder. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich liebe. Und Petrus und Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Und das ist das Herz Gottes. Wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, aber wir bleiben mit dem Herzen an Gott und sagen, Jesus, es tut mir leid. Und wir kehren zurück zu ihm. Dann wird er sagen, weide meine Schafe. Dann wird er uns vergeben und der Auftrag, den Gott für unser Leben hat, er wird weiter gehen. Eine Anekdote habe ich noch und dann ist die Frage, ob ich noch eine kleine Liste lesen kann, das sehen wir mal gleich. Aber eine Anekdote, die ich die Tage erlebt habe, und zwar, wir hören im Auto immer Musik und so und mit den Kindern und so und die Kinder, die können dann die Lieder halt dann mitsingen und nachsingen und so und es ist so süß und so und neulich saß der Jonathan dann im Zimmer und hat gespielt und so und dann hat er halt den Text von dem Lied gesungen, hat er gesungen, ich weiß, dass du mich nie verlässt und dann singt er und dann hat er gesungen, du hältst für immer an mir fest und mein Leben lang will ich deinen Namen preisen und so. Und dann habe ich so gesagt, Jonathan, das ist so toll, das freut mich so. Habe ich zu ihm gesagt, aber eine Stelle singst du immer falsch. Das heißt, das heißt, ich halte mich immer an dir fest. Habe ich gesagt, es ist doch so, wir halten uns an Gott fest und nicht Gott hält sich an uns fest, sondern wir halten uns an Gott fest. Das muss heißen, ich halte mich immer an dir fest. Habe ich meinen Sohn belehrt, habe ihm so ein bisschen mal Nachhilfe gegeben in Theologie und so. Und er hat gesagt, ja, Papa, stimmt, okay, du hast recht und so. Und dann sitze ich vor kurzem im Auto und so, und ich war echt irgendwie unzufrieden, weil ich dann irgendwie Situationen hatte, wo ich dachte, die laufen gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle und wie ich das gerne haben möchte und so weiter. Und ich war vor allem mit mir selber unzufrieden, weil ich halt gesehen habe, das müsste ich doch alles so und so hinkriegen, aber ich kriege das gerade irgendwie nicht hin, und ich war so dermaßen unzufrieden mit mir selber. Und dann kommt das Lied und ich denke, ich höre nicht richtig. Und ich höre, dass der singt, tatsächlich, er singt, du hältst für immer an mir fest. Also, Jonathan hat es richtig gesungen. Der Text heißt, du hältst für immer an mir fest. Und es hat mich in diesem Moment so berührt und so getroffen, weil Gott mir gesagt hat, du hast nicht verstanden. Ich habe mich entschieden für dich und ich halte an dir fest. Als Petrus versagt hat, hat Gott gesagt, ich halte dennoch an dir fest. Wir haben es heute Morgen gehört, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und Gott, er hält an uns fest. Und Gott hat mir gesagt, ich habe mich entschieden, mit dir vorwärts zu gehen. Und diese Entscheidung, die steht fest. Ich halte an dir fest. Und ich dachte, ja klar, es stimmt, wir halten uns an Gott fest, das ist richtig. Aber wisst ihr, Gott, er hält auch an uns fest. Auch dann, wenn wir Fehler haben, wenn wir daneben liegen, Gott hält an uns fest. Und ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort, dass wir das erleben dürfen, Gott hält sich fest, auch an uns. Amen.
Ja, Daniel. Ja, wie ist es, wenn so ein kleines Kind auf dem Arm vom Papa ist? Das Kind hält sich natürlich fest, aber wenn der Papa loslassen würde. Und Gott sagt auch, ich halte dich mit meiner Rechten. Gell? Es ist so. Und er hat auch versprochen, dass er in uns das Wollen und Vollbringen anfängt. Und auch wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass er uns befähigt, auch im Beruf oder in allen Dingen, wo wir Situationen haben, wo wir die einfach zu groß sind, aber es kommt auf unser Herz an, dass wir uns auf ihn einlassen.